Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich habe wieder einen ganz spannenden Gast hier. Dieses Mal ist es niemand, wie sonst üblicherweise, der über seinen eigenen Weg aus der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Aber dieses Interview ist nicht minder spannend, denn ich habe hier eine Expertin, eine Wissenschaftlerin, die sich viele, viele Jahre mit dem Thema von Übergängen im Erwachsenenleben beschäftigt hat und noch immer beschäftigt und die ganz, ganz viel zu diesem Thema und den psychologischen Hintergründen zu berichten hat. Also freue dich auf ein ganz spannendes Interview. Wenn du uns beide nicht nur hören, sondern sehen möchtest, dann findest du auch dieses Interview wie alle anderen auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt bleib dran, wir legen gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votterlau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About. Wenn du mir öfter zuschaust oder zuhörst, dann weißt du, was es mit Let's Talk About auf sich hat. Es ist mein Interviewformat, in dem ich immer sehr, sehr spannende Gäste einlade und sie zum Thema, naja, Alter, Übergänge im Alter, Karriereübergänge vor allem, das Thema, ich steck fest und komme nicht weiter, wie will ich den Rest meines Lebens, meines Berufslebens gestalten, zu all diesen Themen mir Rede und Antwort stehen und die häufig auch in den meisten Fällen dieses Thema selbst schon durchlebt haben. Da bin ich mir jetzt bei meinem heutigen Interviewgast gar nicht so sicher, ob das so ist, aber sie kann aus anderen Gründen ganz, ganz, ganz viel zu dieser Thematik sagen. Und deshalb freue ich mich wirklich richtig, richtig, richtig sehr, dass sie meiner Anfrage zugesagt hat. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen Interviewgast, Frau Professor Dr. Pascalina Perichiello. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig ausgesprochen. Ich freue mich so sehr, dass Sie da sind. Herzlich, herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Frau Votterlau.
Ja, ich bin auf Sie gekommen über Ihr Buch. Sie haben ein Buch geschrieben, was da heißt Own Your Age. Vielleicht mögen Sie es mal kurz in die Kamera halten für alle, die dieses Interview als Video sehen. Genau so sieht es aus. Ich habe es nämlich als Kindle gekauft und dieses Buch hat mich total fasziniert und deshalb habe ich Sie angeschrieben und Sie gefragt, ob Sie in meinen Podcast kommen wollen. Und ja, sie hat zugesagt, da ist sie und darüber freue ich mich. Und jetzt möchte ich natürlich das Wort direkt an Sie übergeben, denn Sie sind ja heute die Hauptperson. Und ich würde Sie bitten, sich einfach mal ganz kurz vorzustellen, wer sind Sie und was machen Sie so?
Ja, vielen Dank. Ich bin emeritierte Professorin der Universität Bern. Mein Spezialgebiet ist die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne, wobei ich mich in meiner Lehre und Forschung auf das mittlere und höhere Lebensalter spezialisiert habe. Seit meiner Emeritierung schreibe ich einfach Bücher, all meine Einsichten und Forschungsergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Also das kam dann während der Berufszeit viel zu kurz.
Und warum beschäftigen Sie sich gerade mit so Übergängen im Erwachsenenalter? Was finden Sie daran besonders interessant? Oder warum ist das Ihr Hauptschwerpunkt?
Ja, als Entwicklungspsychologin hat man traditionellerweise immer die einzelnen Phasen angeschaut, Kindheit und Jugend und so weiter. Und was ich und andere Forschende in den letzten 10, 20 Jahren vor allem gemerkt haben, ist, dass die Übergänge von einer ruhigen Phase zur nächsten ruhigen Phase, und die gibt es ja, also unser Leben ist ja eingeteilt in ruhigeren und unruhigen Zeiten, und dass diese Übergänge entwicklungspsychologisch vor allem spannend sind, weil es sind dort die Punkte, wo die Entwicklung stattfindet, wo die Veränderung kommt. Und eben diese Übergänge, die haben mich fasziniert, weil zum einen, weil sie gezeigt haben, dass da viel Veränderung ist, dass wie der Sprung von einem Zustand zum anderen kommt und vor allem auch die großen individuellen Unterschiede, wie diese gemeistert werden, die haben mich interessiert. Also warum fassen die einen diese Entwicklungsarbeit als Chance an und andere scheitern dran?
Okay. Warum ist das so? Wenn ich da gleich nachhaken darf.
Ja, es ist eine lange Geschichte. Es
Ja.
hängt sicherlich von den Gegebenheiten, in denen man solche Übergänge wie eben ein neuer Job oder die Mutterschaft oder die Pensionierung. Also das sind alles ganz typische Übergänge, die die meisten ja machen. Dass die meisten sie gut packen, weil sie gute Rahmenbedingungen haben. Also es hängt natürlich sehr ab, wo wir leben, in welcher Gesellschaft, ob wir in einer Institution arbeiten, die supportiv ist. Zum anderen spielen ja auch die sozialen Rahmenbedingungen eine Rolle. Das heißt, ist jemand da, der unterstützt, eine Partnerin, ein Partner, Freunde, Familie. Aber letztlich sind Charaktereigenschaften ausschlaggebend, also die Persönlichkeit. Und darüber werden wir wohl noch sprechen wollen.
Ja, genau. Und was ist jetzt eigentlich ein Übergang? Was zeichnet einen Übergang aus? Weil ich meine, Veränderung ist das eine, das kann man ja runterbrechen, fast wahrscheinlich auf die Minute. Es ändert sich ja ständig irgendwas, aber dann spricht man ja nicht jedes Mal von einem Übergang. Ein Übergang ist ja mehr so was wie ein. Also in meiner Definition, wie ich es verwende, ich nenne ja das auch oft Transition. Das ist, glaube ich, auch der Begriff, den man in der Wissenschaft verwendet. Transition, wenn ich das richtig weiß. Ich nenne es immer, ich nehme immer lieber den englischen Ausdruck Transition. Aber das ist ja schon eher was, das ist ein Umbruch, oder? Oder was zeichnet einen Übergang aus? Wann spricht man davon?
Ja, Transitionen, biografische Transitionen oder biografische Übergänge, Lebensübergänge, wie auch immer wir das Kind nennen, sind Zeiten der Veränderung, Zeiten des Wandels. Zeiten, in denen die alten Rollen, die wir inne hatten, einfach nicht mehr greifen, nicht mehr stimmen. Wir müssen uns neu definieren, aufgrund äußerer Einflüsse. Also ja, weil mir gekündigt wurde oder weil ich in die Pension gehe oder weil mein Partner mich verlassen hat, etc. Also es sind einfach Zeiten, wo das Gewohnte, das Ursprüngliche, das uns Sicherheit gab, nicht mehr stimmt und wo wir in einer neuen Orientierungsphase uns neu finden müssen, unsere Identität neu definieren. Und diese Identitätssuche ist natürlich geprägt von Unsicherheit, bei vielen eben auch von Angst, weil ich meine, diese Unsicherheit ist individuell sehr unterschiedlich verarbeitet.
Ja, das ist ja so, als ob man also das eine loslassen muss oder man wurde losgelassen, macht es gar nicht selber in der Hand. Und das Neue ist noch nicht aufgetaucht. Man weiß nicht, man hat in dem Moment irgendwie nichts, an dem man sich festhalten kann, oder?
Es ist so, und wenn wir das so gesellschaftlich anschauen, ist es, dass wir mit diesen Übergängen, die ja immer häufiger werden in unserer Gesellschaft, weil wir unser Leben selber gestalten können, was etwas ganz Tolles und Positives ist. Aber gleichzeitig lässt uns die Gesellschaft mit einer Ambivalenz zurück. Einerseits ist das Motto, also das Mantra, alles ist möglich. Also du kannst machen, was du willst, du kannst dein Leben gestalten, wie du willst. Gleichzeitig ist man sehr auf sich selber bezogen. Das heißt, man ist selber verantwortlich. Also du bist dann selber schuld, wenn es nicht klappt. Also dieser Verlust der Normierung hat positive Seiten natürlich. Diese normierte Gesellschaft und die Normierung des Lebenslaufes ist nicht mehr. Aber gleichzeitig bedeutet sie ein zusätzlicher Druck auf die Selbstverantwortlichkeit. Und mit der gehen viele Leute sehr schlecht um. Gleichzeitig, und das ist der andere Aspekt, das ist nämlich so, dass ja vordergründig ja schon eben diese, du kannst tun und lassen, was du willst, du kannst dein Leben gestalten zu jeder Zeit, wie du willst, aber gleichzeitig ganz implizit gelten noch alte Rollenvorstellungen und zeitliche Vorstellungen. Also beispielsweise, wenn man ja eine Entscheidung trifft, frühzeitig in Pension zu gehen oder sie aufschiebt. Das sind immer noch Vorstellungen, wie jemand in einem gewissen Alter zu funktionieren hat. Und auch wenn man sich mit 45 oder 50 neu definiert oder neu aufstellt beruflich, also zum Beispiel ja, eine Stelle kündigt, um etwas Neues zu machen.
Vielleicht sogar den Wahnsinn macht und sich in dem Alter selbstständig macht.
Genau, das kann man ja mit 60 oder 70 auch noch. Aber eben gleichzeitig bekommen viele zu spüren, ja, in deinem Alter doch nicht mehr. Und die ist doch nicht mehr fähig dazu. Oder die ist doch zu alt oder er ist zu alt dafür. Also eben, was ich sagen will, einerseits jegliche Freiheiten, gleichzeitig aber auch mehr Selbstverantwortung und auch eben dieses Spiel mit den impliziten Regeln des Alters.
Ja. Würden Sie sagen, dass, also es gibt ja viele Übergänge im Leben, also das, der Übergang vom Teenager zum Erwachsenen ist auch ja einer, und also es ist eben auch solche Altersübergänge, wo man halt, wo es halt, ja, warum ist eigentlich das Alter immer so ein markanter Punkt? Ja, schon, weil natürlich da sich im Leben und im, auch im Körperlichen und im Denken und in
Genau.
der Rolle was ändert wahrscheinlich, ne?
Genau.
Glauben Sie oder sind Sie der Meinung oder haben Sie erfahren, dass dieser Übergang in der Lebensmitte, wie man das so schön nennt, ob das jetzt um die 50 ist oder wo auch immer, die Lebensmitte wird ja theoretisch immer höher, dass das ein besonders schwieriger Übergang ist und falls es so ist, wie, was macht den so schwierig?
Ja, also die Lebensmitte, also die Zeit zwischen 40, 45 und 55, wie wir sie einkreisen in der Entwicklungspsychologie, und nicht zufällig, weil ich meine, es sind verschiedene körperliche Prozesse, die stattfinden. Also nicht umsonst nennen wir sie die Wechseljahre, weil da hormonelle Umstellungen passieren, die körperlich, aber auch psychisch, kognitiv etwas ausmachen, und zwar bei Männern wie bei Frauen. Also eben diese Übergänge, ja, sie sind mehr oder weniger herausfordernd, aber besonders herausfordernd scheint mir, und nicht nur mir, die Literatur zeigt, eben dieser Übergang in die zweite Lebenshälfte. Also die Lebensmitte als Wendepunkt in eine Phase, die dann halt eben kürzer wird. Also die meisten werden sich bewusst, dass das Lebenszeitfenster halt einfach nicht mehr unendlich ist oder sehr lang, sondern eben das Lebenszeitfenster wird kürzer. Das bedingt gleichzeitig auch Bilanzierungsprozesse, dass viele sich sagen, naja, also ich bin jetzt 45 oder 50. Ich könnte noch was Neues anfangen. Wir haben eine längere Lebenserwartung in guter Gesundheit. Aber gleichzeitig merkt man, die Optionen werden nicht mehr, weil eben, wie angesprochen, die Altersvorstellungen sind nach wie vor in unserer Gesellschaft präsent. Das heißt, dieser Übergang in die zweite Lebenshälfte hat körperliche Herausforderungen, eben wie gesagt die hormonellen Umstellungen. Es hat auch soziale Herausforderungen. Also die meisten befinden sich in einer Sandwich-Position, familial gesehen. Also Verantwortung für jüngere Generationen. Gleichzeitig werden die Eltern alt und älter, hilfsbedürftiger auch.
Ja.
Also diese Sandwich-Position. Aber auch partnerschaftlich ist es eine herausfordernde Zeit für viele. Vergessen wir nicht, dass Ende 40, Anfang 50 die meisten Scheidungen stattfinden. Also in Deutschland, in der Schweiz, Österreich. Also es scheint schon eine dichte Zeit, gleichzeitig aber auch beruflich. Viele sind auf dem Zenit, haben sehr viel erreicht. Gleichzeitig fangen gewisse Prozesse an. Also einige beklagen sich über das Gefühl von more of the same. Also man ist so in einem Hamsterrad gefangen. Übrigens, dieses Gefühl des more of the same ist auch partnerschaftlich häufig, wurde uns immer wieder gesagt. Also meine Güte, es ist immer dasselbe. Dass dieses Treten an Ort, soll ich das noch weitere 20, 30 Jahre machen? Also beruflich wie partnerschaftlich. Und das erzeugt so bei den allermeisten eine Lust nach Neudefinition. Also es muss nicht ein Ausbrechen sein, aber eben diese Lust nach Neudefinition. Und deshalb ist dieses mittlere Lebensalter halt wirklich eine dichte Zeit. Gleichzeitig ist ein Bedürfnis, zu sich selber zurückzufinden. Also man hat viele Kompromisse gemacht in der ersten Lebenshälfte, beruflich, privat, also ganz viel Kompromisse gemacht. Und irgendwo kommt diese Lust, endlich Zeit für sich selber zu haben, innezuhalten und eine Auslegeordnung zu machen. Und zu schauen, ja, was will ich denn? Wo soll die Reise zukünftig hingehen? Und eben diese Zeit ist dann nicht da, weil eben diese verschiedenen Rollen sehr zeitintensiv sind, familial, partnerschaftlich, beruflich etc. Viele sind auch gesellschaftlich engagiert, so dass viele einfach darunter leiden, dass sie nicht zu sich selber finden
Ja,
können.
oder sagen Sie was? Sie haben jetzt ganz viel beschrieben, was sicherlich einige unserer Zuhörer und Hörerinnen total nachvollziehen können, weil sie genau in der Situation sind. Man will eigentlich was anderes, man will wissen, was man eigentlich will, und man findet die Zeit nicht, das rauszufinden. Und ja, was ist denn dann der Rat? Was kann man tun? Weil jetzt, ich habe manchmal mit Leuten zu tun, die sind dann auch schon über 50, aber manchmal auch unter 50, das ist jetzt eigentlich gar nicht so relevant, die schon jahrelang feststecken. Also gefühlt, für sie ist es so ein Stuck-Gefühl. So, ich trete eben auf der Stelle, ich komme da nicht weg, und ich trete nicht nur auf der Stelle und bin unzufrieden, sondern ich denke mir wirklich schon jahrelang, ich muss was ändern, ich will was ändern. Ich denke schon jahrelang drüber nach, aber ich ändere halt nichts. Ich kriege das einfach nicht gebacken. Und da hängen natürlich dann die ganzen Zweifel und auch die Verpflichtungen, das Umfeld, was Sie gesagt haben, alles das mit, da hängt damit auch zusammen, logischerweise, dass man sagt, ja, ich kann doch jetzt nicht, weil wir haben doch die Kinder und die Oma und dies und das und außerdem den Job, und meinen Arbeitgeber will ich auch nicht im Stich lassen und, und. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht, diesen Konflikt so ein Stück weit auflösen oder in kleinen Schritten anfangen, sich da, ja, neu zu orientieren?
Ja, wie Sie das beschreiben, kann ich also wirklich auch bestätigen aufgrund vieler, vieler Forschungen, die wir in tiefen Interviews gemacht haben, in Umfragen. Es ist eine Zeit, wo geprägt von vielen Ambivalenzen. Also das heißt, ja, was soll ich, was soll ich nicht? Also Ambivalenz heißt ja auch, ich bin mir nicht im Klaren. Und es sei gesagt, das ist ganz normal,
Ja,
weil
danke, dass Sie das auch sagen.
ich meine, wenn es alle oder fast alle so empfinden, es gibt wenige, die sagen, ich weiß genau, was ich will, ich werde jetzt etwas verändern. Ist ja gut, wenn es solche Leute gibt. Und ich habe ja davon gesprochen, dass es große individuelle Differenzen gibt. Aber die meisten sind in Ambivalenzen gefangen, in einem Spannungsfeld von das bisher Gehabte hat sich doch bewährt.
Ja.
Warum eben dieser Schritt? Innehalten wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, weil man sollte sich im Klaren sein, was man wirklich will. Und eben genau, weil man zu wenig Zeit hat, genau darum sich die Zeit nehmen. Weil wenn man das verpasst, schiebt man gewisse Dinge vor sich hin. Und das rächt sich mit der Zeit, weil man trägt eine Unzufriedenheit mit sich weiter und das wirkt sich negativ beruflich wie auch privat aus, diese Unzufriedenheit. Also man ist nicht mehr voll und ganz bei der Sache und man sollte die Unzufriedenheit ernst nehmen. Das ist sicherlich mal ein erster Schritt. Das sagt sich so leicht, aber schieben das weg und es ist doch alles in Ordnung. Und was unsere Forschung auch zeigt und auch die klinische Praxis, dass Männer das viel häufiger machen und sagen, also da muss ich durch und wieso bin ich unzufrieden? Es stimmt ja alles eigentlich. Also die Unzufriedenheit ernst nehmen, Selbstreflexion, also sich selber im Klaren sein, wer bin ich? Was will ich? Was habe ich bisher geleistet? Also dieses Bilanzieren, ist es das, was ich ursprünglich auch wollte? Weil bei vielen ist es genau eben das der springende Punkt. Und wohin will ich? Und dieses Innehalten ist einfach da kommt man nicht drum herum, das ist unerlässlich. Und das muss geschehen, weil es wir haben gesehen, dass Brüche dann, also dieses plötzliche Ausbrechen aus Partnerschaften oder aus beruflichen Verpflichtungen oder auch gesellschaftliche Verpflichtungen, politisch oder sonst in Vereinen, häufig daher rühren, dass die Leute sich damit nicht befasst haben und sich diese Auszeit nicht gegönnt haben. Also eben dieses plötzliche Ausbrechen, dann ist es eine ausgekochte Krise. Also man sollte Unzufriedenheiten dann ernst nehmen und behandeln. Und wenn es allein nicht geht, dann halt Hilfe holen. Es gibt Coaches, es gibt Laufbahnberatende und so weiter. Also sich helfen lassen. Und dann halt aufgleisen. Sonst die Konsequenzen sind Burnout, das ist das Ausgebranntsein, aber auch eine chronische Unzufriedenheit, die wirklich für alle Beteiligten sehr ungünstig ist. Also mit anderen Worten, in kleinen Schritten ja, aber zuerst mal sich eingestehen, ja. Ich bin unzufrieden oder zumindest ich bin ambivalent. Warum? Eine Auslegeordnung zu machen. Und übrigens, das hat schon vor einigen 100 Jahren der Mystiker Johannes Tauler gesagt. Der hat schon die Midlife-Crisis beschrieben. Und der hat im 14. Jahrhundert gelebt und hat gesagt, das Einzige, was hilft in diesem Spannungsfeld, ist einfach das Innehalten und sich eingestehen, dass man einfach in einem Nullpunkt gelangt ist. Und dieser Nullpunkt nannte er die Gnade des Nullpunktes, weil dieser Nullpunkt häufig uns die Chance gibt, überhaupt etwas zu verändern. Sonst lebt man da, wurstelt weiter und dann haben sie die Leute, die später dann einfach unzufrieden und sagen, ja, mein Leben hätte ich ganz anders aufgleisen sollen und eben diese Unzufriedenheit auch mit dem Leben immer weiterführen.
Ja. Oh, Frau Perrig, ich finde es echt richtig toll, dass Sie das jetzt auch sagen, dieses, es ist ein Nullpunkt und damit ist es eine Chance, wieder neu aufzusetzen, ne, an einer Stelle, alles zu konsolidieren und nochmal mehr oder weniger sich das Blatt nochmal leer zu machen und zu gucken, was ist denn noch möglich. Ich finde es auch, im Nachhinein kann man das natürlich immer leicht sagen. Ich habe das ja selbst auch durchgemacht. Und wer hat Umbrüche noch nicht durchgemacht? Wahrscheinlich jeder. Oder sicher jeder. Und im Nachhinein kann man dann so leicht reden. Ja, das sagen ja die meisten, das war das Beste, was mir passieren konnte. Diese Krise, das war das Beste überhaupt. Wenn man da drin steckt, ist es überhaupt nicht das Beste und kann man sich das gar nicht vorstellen. Was ich da jetzt nochmal so wertvoll finde, was mich auch selbst mich nochmal innerlich beruhigt hat, als ich das, ich glaube, in Ihrem Buch gelesen habe, vielleicht haben wir auch darüber gesprochen im Vorgespräch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, dass Sie sagten, wenn eine Unzufriedenheit da ist, dann darf man die auch ernst nehmen, weil man denkt sich ja selber meistens, das ist doch dummes Zeug. Und ich meine, ich klage hier auf einem hohen Niveau, ich habe ein super Gehalt, einen super Job, was will ich eigentlich? Na, man wischt es so weg und gesteht sich das nicht zu. Also man gesteht sich nicht ein, dass man unzufrieden ist, aber wenn man, selbst wenn man sich das eingesteht, ist es oft noch so, dass man sich das nicht erlaubt, oder dass man sagt, das ist doch nichts, das Leben ist kein Ponyhof, das ist doch eigentlich normal. Und sie sagten da zu mir, wenn man das Gefühl spürt, dann bahnt sich was an. Dann ist es nicht umsonst, dass man das spürt. Das heißt, man kann eigentlich Brief und Siegel dafür drauf geben, dass das irgendwann dann zu einem Knall führt. Ja?
Genau,
Und
es
das.
ist tatsächlich so, Unzufriedenheit ist immer ein Zeichen der Veränderung, dass Veränderungen anstehen, weil wer will schon mit einem unzufriedenen Menschen leben? Also ich nicht und Sie sicherlich auch nicht. Also unzufriedene Menschen schaffen unzufriedene Arbeitsbedingungen, Unzufriedenheit auch in der Partnerschaft. Das muss geregelt werden, da muss man drüber sprechen, das muss man ernst nehmen und nicht als Laune hinstellen. Also die wenigsten, eben gerade in der Lebensmitte, wo diese Sinnfragen halt aufkommen, die kommen halt. Weil ich meine, viele haben tatsächlich, wie ich gesagt habe, viele Kompromisse gemacht. Und die wollen sich neu definieren und neu aufstellen, mehr für sich auch investieren und endlich das Leben so leben, wie es ihnen gefällt oder immer natürlich in Einklang mit den Liebenden und mit der Arbeit. Also ich plädiere hier keine Egomanie und keine egomanen Selbstoptimierer, gar nicht. Im Gegenteil, also wenn das jemand wirklich ernst nimmt und den Sinn des Lebens auch neu versucht, für sich selber zu definieren, weil ich meine, der Sinn des Lebens ist nicht etwas, das gegeben ist, das muss jede und jeder selber herausfinden, ist es ganz wichtig. Das gibt dann halt auch Raum für etwas, was auch ganz wichtig ist, so ab der Lebensmitte mit dem Älterwerden, nämlich, dass man eine gewisse Generativität spürt und auch lebt. Das heißt, Generativität heißt auch, ich habe etwas erreicht und ich ermögliche das auch den nachkommenden Generationen, seien es die Kinder oder Mitarbeitende oder dass ihnen das auch möglich ist. Und das fängt schon mit 50 an und so weiter, dass man auch Mentorenrolle, Rollen übernimmt. Und das ist nicht nur Empathie ja, das ist nur Nettigkeit, sondern es macht einem happy. Das wissen wir aus der Glücksforschung, dass das Engagement für andere, das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas Nützliches zu tun, nachhaltig etwas zu tun, dass das einfach total glücklich machen kann. Und das bahnt sich eben in diesen mittleren Jahren an. Aber zuerst muss man zu sich finden. Deshalb sage ich, es ist keine billige Selbstoptimierung. Weil wenn ich mit mir selber nicht im Klaren bin, kann ich mich auch nicht öffnen für andere.
Ja. Sie sprechen in Ihrem Buch von einer, ist mir auch schon, Übergangskompetenz ist das Wort, ja. Was ist Übergangskompetenz? Was gehört da dazu?
Einiges. Es gehört, ja, wie gesagt, die günstigen Bedingungen herausholen. Das heißt, Hilfe holen, wenn es nötig ist.
Okay.
Also Freunde aktivieren, professionelle Hilfe holen. Aber letztlich kann man an sich selber arbeiten, also an seinen Charakter stärken. Ich komme aus der positiven Psychologie, die halt eben ein ganzes Set von Charakterstärken postuliert. Und Charakterstärken sind so etwas wie Wegbegleiter in Richtung von stärkerer Resilienz und auch besserer Kompetenz im Umgang mit unsicheren Zeiten. Also Übergangskompetenz heißt einfach ganz schlicht und einfach, dass wir aufgrund der Selbsterkenntnis unsere Charakterstärken besser kennenlernen, die Stärken, aber auch die Schwächen. Und ja, die nächste Frage ist natürlich, ja, was sind denn diese Charakterstärken, die nötigerweise einem helfen? Und da gibt es so viele Forschung und auch in Bezug auf klinische Erfahrung, dass man sagen kann, ist sicherlich in erster Linie eine offene Haltung, also Offenheit für Neues, nicht die Augen zu verschließen vor dem Zukünftigen. Offenheit für Neues heißt auch lernbegierig sein, neugierig zu sein, sich weiterbilden. Nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, sondern vielleicht auch musisch. Einfach diese Offenheit für die Welt. Gleichzeitig eine weitere Charakterstärke, die ganz wichtig ist, ist auch Hoffnung. Das klingt antiquiert, aber Hoffnung ist ein ganz potenter Faktor, dass ich daran glaube, dass es besser sein kann, dass es in die Richtung gehen kann, die ich eigentlich möchte. Und da merkt man, das impliziert nämlich auch die Selbstverantwortlichkeit. Hoffnung heißt nicht, ich warte jetzt mal ab, dass alles gut wird. Hoffnung heißt auch, ich tue was. Und eben diese Selbstverantwortung heißt, ja, die Rahmenbedingungen sind die, die sind. Die habe ich zu akzeptieren. Aber ich bin nicht der Sklave dieser Rahmenbedingungen. Ich kann sie gestalten. Ich kann damit weiterleben und etwas im Kleinen verändern, damit es mir wieder gefällt. Oder wenn ich zum Schluss komme, das geht gar nicht, dass ich damit breche und halt etwas ganz Neues mache. Also Hoffnung, Selbstverantwortung, Offenheit für Neues. Ja, natürlich auch dieses Zugehen können auf andere, Hilfe holen und beanspruchen können. Das sagt sich ebenfalls sehr leicht, fällt aber vielen dann schwer, weil das heißt, sich öffnen, nämlich sich zu sagen, hey, mir
Wachzeichen.
geht es nicht so gut oder mir. Ja. Und da merke ich bei vielen Vorträgen und auch in der klinischen Praxis, dann, dass für viele Leute dann halt wie ein Tabu im Raume steht. Ja, darüber spricht man doch nicht, eben bei Männern etwas mehr, aber auch bei Frauen. Und dass es wie eine Befreiung ist, wenn sie hören, ja, das ist doch normal, Ambivalenzen sind normal, die Frage nach dem Sinn einer Beziehung, nach einer Arbeitsstelle, die man innehat, überhaupt von Freundschaften und so weiter. Dass diese Fragen halt einfach ganz normal sind im Sinne, dass sie die meisten betreffen. Und das ist wie ein Befreiungsschlag, was die Leute sagen, okay, ah, okay. Und das meine ich eben mit dem sich öffnen. Man darf sich öffnen, man darf auf andere zugehen, weil ja, viele kennen das. Also es,
Und genau, das macht Sinn eigentlich als Grundlage dafür, eben mal rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und je früher, desto besser, weil wir ja sicherlich auch damit rechnen dürfen, dass noch mehr Übergänge kommen, weil wir
Ja.
sind ja heute mit 50 oder 60 noch nicht kurz vorm Tod, meistens jedenfalls, zum Glück. Und ich denke auch, und das ist auch so ein Punkt, der mir öfter durch den Kopf geht, wenn ich jetzt weiterdenke. Ich beschäftige mich tatsächlich hauptsächlich mit Menschen um die 50. Das ist so die Gruppe, mit der ich arbeite. Das sind die Leute, die zu mir in die Beratung kommen. Aber da ich jetzt selbst auch demnächst 60 werde, tatsächlich, denke ich auch darüber hinaus und denke mir, ich glaube auch einfach dieses ab dem Rentenalter, sagen wir mal so, oder ab 60, diese riesengroße Gruppe, die ja immer größer wird, jetzt nicht nur, weil die Zahl der Babyboomer und so weiter jetzt halt groß ist, sondern auch, weil die Jahre ja immer länger werden bis zum Tod, vermutlich, wenn es so weiterläuft wie bisher. Das heißt, dass man da eigentlich dieser langen Zeitspanne, die da noch kommt, gar nicht gerecht wird, wenn man die in nur eine Kategorie einteilt und dass da eben noch viele weitere Umbrüche kommen werden oder kommen können. Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde das etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir leben halt in einer Anti-Aging-Gesellschaft und da haben wir sehr viel zum Verändern. Es steht vieles zur Veränderung da. Weil es kann ja nicht sein, dass man ab 50 schon zur Problemgruppe beruflich bezeichnet wird. Es kann nicht sein, dass man ab 60 alle in einen Topf, die Alten oder die Rentner, also 65 und so weiter, weil eben nicht nur die großen individuellen Unterschiede, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten und die Perspektiven, die da viele Leute noch vor sich haben könnten, dass diese eben supprimiert werden. Also viele übernehmen solche negativen Altersstereotypien und sagen, ja, nee, in meinem Alter ist das sowieso. Und das ist falsch. Das ist total falsch, weil der Mensch entwickelt sich bis zum letzten Atemzug. Außer natürlich, es gibt degenerative Erkrankungen, das ist aber die meisten. Ja, man ist entwicklungsfähig, man ist lernfähig. Ich meine, unser Gehirn bildet Synapsen bis zum Lebensende und wenn man diese nicht füttert und aktiviert, dann sterben sie ab. Also, und wenn ich mich zurückziehe und an mich keine Erwartungen mehr habe, dann, ja, dann schaufle ich mir selber ein geistiges Grab.
Ja, ich finde es auch ganz gefährlich, diese Altersbilder, die man dann auch so schnell und so leicht abkauft und sagt, naja, das ist halt so, das kann ich, das lohnt sich jetzt nicht mehr, das kann ich nicht mehr oder das muss ich machen, solange es jetzt noch geht oder so. Das sind alles auch von der Sprache her so also ganz und gar nicht, das ist bis zum Ende eigentlich noch fast alles möglich, sondern schon viel zu früh die Begrenzung, das geht jetzt nicht mehr. Und das übernehme selbst ich in mein Denken. Das mag, also manchmal muss ich mich da selbst disziplinieren und sagen, ey, Moment mal, was denke ich eigentlich gerade? Ja, weil ich, oder was fühle ich? Das war doch mehr manchmal so ein Gefühl, ob ich das noch hinkriege und so. Und hallo? Ich meine, vielleicht habe ich noch 30, 40 Jahre vor mir. Also
Genau.
ich wünsche es mir zumindest. Und das ja auch, wie Sie schon sagten, bei zunehmender Gesundheit, das ist ja jetzt nicht so, dass die Mehrjahre, die wir kriegen, dass wir die dann dahin siechen, dass die Zeit der Krankheit dadurch größer wird, länger wird, sondern ja meistens eher die gesunden Jahre. Und da glaube ich, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht, dass wir da nicht zu viel von dem, was halt so gesagt wird, einfach ja, gedankenlos und unreflektiert übernehmen, wie Sie sagen, uns damit eigentlich unser eigenes Grab beschaufeln und beziehungsweise uns unsere Möglichkeiten begrenzen. Ich mag eigentlich viel lieber ein anderes Altersbild. Ich mag eigentlich ein Bild, aber ich arbeite es tatsächlich selber noch dran, das zu glauben. Weil ich hier immer denke, wenn ich die Leute so sehe, die so mitten, wie Sie ja sagen, auch beruflich mitten im Leben stehen, mit 50, auch noch mit 55, mitten in ihrer Kraft sind, auf Höhepunkt ihrer Leistung. Und der Höhepunkt oder der Zenit hat ja immer so den Nachteil, dass es ja da irgendwie dann wieder runtergeht, so gefühlt, ja. Und ich denke mir immer, eigentlich ist das doch richtig cool, weil man hat in diesen Lebensjahrzehnten so viel gelernt, so viel Wissen, aber auch vor allem gelebte Erfahrung aufgebaut. Man merkt es auch an sich selber, finde ich, dass man auf manche Probleme viel gelassener reagieren kann als früher. Dass man bei manchen Dingen viel selbstsicherer ist, weil man sich sagt, also in meinem Kopf ist es immer so, ja, das kriege ich irgendwie hin. Ich habe einen riesengroßen Werkzeugkoffer. Da ist für jedes Problem, für jede Schraube der richtige Schlüssel drin. Irgendwie, irgendwas finde ich, wenn ich da aufklappe, ne? Das ist so ein gewisses Vertrauen in die eigene Erfahrung. So, und das ist alles da. Und wenn ich jetzt auf dem Level was Neues anfange, dann habe ich doch eigentlich viel, viel bessere Ausgangsvoraussetzungen als jetzt jemand, der mit 20, 25, sagen wir mal, sich selbstständig macht. Der muss ja alles noch lernen on the go. Der muss ja die ganzen Fehler noch machen, und die Umwege erst noch laufen, die wir ja alle schon gemacht haben. Ja.
Wobei ich muss schon sagen, ja, man hat einen großen Koffer und der ist wichtig. Gleichzeitig würde ich aber niemandem anraten, sich zu viel auf die Erfahrung auszuruhen. Weil ich meine, das hindert uns am Innovativen, am Vorwärtsschauenden, dass man dann halt eben auch sagt, okay, ich bin offen für Neues und dass man dranbleibt. Aber Sie haben absolut recht, das kalendarische Alter, das hat die Forschung so etwas von empirisch nachgewiesen, das kalendarische Alter ist ein schlechter Indikator für Leistungsfähigkeit, sei es für geistige, körperliche, für kognitive Leistungsfähigkeit. Und ja, Sie sagen es auch, wir sollten uns selber coachen. Also das ist ganz klar, dass wir uns befreien. Zuerst mal muss man sich dessen bewusst sein, dass man solche stereotype Annahmen über das Alter so einfach stillschweigend übernimmt. Man merkt es nämlich nicht mal. Zuerst mal bewusst werden und dann auch dagegen kämpft. Nicht nur innerlich, sondern auch nach außen. Und das ist eine große Herausforderung. Und das ist auch die Message meines Buches, Own Your Age. Es ist dein Alter, gestalte es. Also ob ich jetzt 40 oder 50, 60 oder 70 oder sogar 80 bin, gestalte mal, baue es auf, weil es gibt eben ein großer Irrtum in diesem Denken gesellschaftlich gesehen über das Alter. Alter ist Abbau. Bestenfalls Stillstand. Es ist nicht. Also deshalb, own your age, gestalte es, sei selbstverantwortlich, warte nicht, dass andere das für dich tun. Du bist gefragt, ne?
Danke, das ist so ein wichtiger Aufruf. Genau, es liegt in deiner Hand. Mach was draus. Own your
Genau.
age. Das ist eigentlich jetzt schon fast ein Schlusswort. Jetzt wollte ich ja eigentlich am Schluss noch was anderes fragen, aber vielleicht
Fragen
ist
Sie
das
doch.
jetzt ja schon, vielleicht
Fragen
war das
Sie.
schon der Appell. Ne?
Komm,
Also am Schluss
Hule.
mag ich gerne.
Nein, ich hätte noch gesagt,
Ja.
eben, Sie haben irgendwie geschrieben, einen einzigen Gedanken, den man den Leuten mitgeben könnte.
Ja.
Ich würde sagen, haben Sie Mut zu Veränder zur, nochmals, haben Sie Mut zur Veränderung, damit Sie später nicht über verpatzte Chancen klagen müssen. Weil die gibt es zuhauf. Hätte ich damals, würde ich damals. Man muss Mut haben zur Veränderung.
Ja, genau. Und da das so schwer ist, lassen Sie sich helfen.
Ja, genau.
Und lesen Sie tolle Bücher, wie zum Beispiel das Buch von Frau Dr. Perricchiello. Wirklich tolles Buch. Ich werde es auch auf jeden Fall in den Shownotes zum Podcast, zum Video verlinken, dass man das kaufen kann, wenn man möchte. Und ich werde Sie verlinken, wo man Sie finden kann. Wo kann man Sie denn finden? Haben Sie, ich weiß jetzt gar nicht, haben Sie eine
Ich bin
Website?
auf Wikipedia, des Langen und Breiten hat man mich da dargestellt, aber ich habe eine Webseite an der Uni Bern. Also wenn Sie meinen Namen eingeben auf Google, kommen Sie sehr schnell, entweder Wikipedia oder die Webseite der Uni Bern. Also von da.
Genau. Und Sie sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, jetzt auch noch immer unterwegs und Sie sind ja auch immer noch super fit natürlich unterwegs mit Ihrem Thema, vor
Ich bin,
allem mit
ja, ich
Vorträgen,
bin,
oder?
genau, ja, viele Vorträge, Lesungen natürlich. Vizepräsidentin der Senioren-Uni Bern, also Bildung im Alter ist mir ein großes Anliegen, deshalb habe ich das auch so gesagt. Ja, ich präsidiere jedwelche nationale Vereinigungen, Stiftungen, unter anderem auch Connect. Das sich gegen Einsamkeit im Alter einsetzt. So. Aber ja,
Okay.
rundum ausgefüllt. Eben deshalb also, man kann von Alter nicht einfach sprechen. Also ich meine, ich bin jetzt etliche Jahre schon emeritiert und ich suche die Arbeit nicht. Sie sucht mich, also die Leute kommen auf mich zu. Aber das braucht doch auch eine gewisse Offenheit. Ich hätte Ihnen ja sagen können, Frau Fotheller, ich habe keine
Ja,
hätte ich ja
genau.
sagen können. Oder Vorträge und so. Also nein, es ist auch eben dieser Gedanke der Generativität, finde ich schon. Es ist gut, dass ich den eingebracht habe, weil der fängt schon früh an. Das eben, das wollte ich auch noch sagen, weil wenn man so ein Buchtitel einfach so sieht, sagen, ja, das ist nur Selbstoptimierung. Ist es nicht. Ist es nicht. Zuerst aber muss man mit sich selber im Reinen sein. Dann kann man weitergucken.
Gut, also wenn man einen Vortrag braucht, wenn man vielleicht zum Beispiel in einem Unternehmen ist, wo es darum geht, also dass man eben gegen Altersdiskriminierung beispielsweise vorgehen möchte oder in irgendeinem Verband oder so, dann darf man Sie kontaktieren, oder? Ich meine, Sie können ja dann immer noch Nein sagen, ich habe
Ja,
keine Lust.
also ich werde viel kontaktiert. Eben, das ist das Verrückte. Versicherungen, Banken, Universitätsspitäler, da kommen ständig Fragen und Anfragen. Und eben von vor allem von Banken und Versicherungsgesellschaften, eben diese Problemgruppe 50 plus, dann kam die Anfrage, Problemgruppe 45 plus, habe ich gesagt, ja, na, das
Wir
kann ja
werden immer
nicht
jünger.
sein. Dann ist man 25 Jahre eine Problemgruppe, oder wie?
Ja.
Nee, also ja, aber da kann man gut Botschaften einbringen und den Leuten Mut machen, sich weiterzubilden, selbstbewusst dann halt auch dazustehen. Ne?
Prima. Vielen, vielen Dank für dieses
Gerne.
interessante Interview. Frau Perichiello, es hat echt richtig Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass das für viele ein Augenöffner sein wird. Da freue ich mich schon drauf und ja, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich
Gerne.
bedanke mich natürlich auch bei all unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, wenn ihr das Video seht auf YouTube. Und ja, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut.